Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mit dabei heute Jens Rieber mit weiteren Nachrichten und Andreas Keckle mit dem Bundesliga-Sport nachher.
Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Eigentlich steht viel mehr Geld zur Verfügung, als bis vor wenigen Wochen noch überhaupt denkbar und möglich war. Und dennoch streiten sie ums Geld. Die Union und die SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen. Denn mögliche hunderte Milliarden an zusätzlicher Verschuldung sind nur für Infrastruktur und Verteidigung möglich. Es bleiben also einige Bereiche übrig für Verteilungskämpfe. Und selbst da, wo das Geld fließt, etwa bei der Infrastruktur, wird noch gerungen, wohin. Iris Seiram.
Eine Sprengung geht schnell, doch der Wiederaufbau einer Brücke braucht Zeit. Das könnte auch für Union und SPD gelten, die gemeinsam etwas Neues schaffen wollen, die Wirtschaft voranbringen. Ähnlich wie bei diesem Brückenbau in Nordrhein-Westfalen. Generell müsse bei Großprojekten die Planung beschleunigt werden, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Aber nicht nur das.
Es geht am Ende natürlich auch um die Frage der Finanzierbarkeit.
Es hängt also am Geld, immer noch. Trotz der neuen Verschuldungsmöglichkeiten, mit denen Wahlversprechen wie die Mütterrente oder der reduzierte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie nicht finanziert werden können. Über die Steuerpolitik müsse grundsätzlich noch diskutiert werden, so Söder im Bericht aus Berlin. Und?
Für uns ist auf jeden Fall klar, Steuererhöhungen, wie der Einhand erfordert, sind völlig ausgeschlossen.
Mehr noch, es solle auch entlastet werden. Söder will weiterhin die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Für die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, der falsche Weg.
Diese großen Kredite, die wir jetzt aufnehmen können, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass zurzeit im laufenden Haushalt kein zusätzliches Geld da ist. Also muss auch die Union, die nämlich 100 Milliarden Euro Steuerunterstützung für die Wirtschaft und Steuerentlastung versprochen hat, mit beantworten, wo wir dieses Geld herbekommen.
Die SPD will Spitzenverdiener stärker besteuern, gleichzeitig Steuerentlastungen an anderer Stelle.
Wir wollen von der SPD eine breite Entlastung für Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen, also auch der arbeitenden Mitte.
Es hakt also noch grundsätzlich bei den Verhandlungen und das nicht nur beim Thema Finanzen. Morgen wollen die Parteien weiter an den Brücken zu ihrer Koalition bauen.
Viel Hoffnung ist nicht geblieben in den besonders schwer vom Erdbeben betroffenen Gebieten in Thailand und vor allem in Myanmar. Kaum mehr als ein bisschen. Zwar gab es zuletzt noch einzelne Erfolgsmeldungen von Überlebenden, die aus den Trümmern geborgen werden konnten, doch gerade in Myanmar ist die Lage extrem schwierig. Denn es ist ein Land, das mitten im Bürgerkrieg jetzt auch noch mit dieser Katastrophe zu kämpfen hat. Sophia Stritzel.
Immer wieder bebt die Erde in Myanmar. Die Suche nach Überlebenden gefährlich. Trotzdem machen sie weiter, oft mit bloßen Händen, bis zur Erschöpfung. Noch haben nur wenige internationale Helfer die Erdbebengebiete wie die Stadt Sagaing in der Mitte des Landes erreicht.
Die Schilderungen sind entsetzlich. Sie sprechen von Leichengeruch in den Straßen, von einer völlig zerstörten Stadt, von Leuten, die verwirrt sind und Angst haben vor den nächsten Tagen.
Die Menschen harren in Kirchen aus, schlafen in Zelten oder unter freiem Himmel, berichten Hilfsorganisationen. Es ist drückend heiß, um die 40 Grad. Es fehlt Trinkwasser, medizinische Versorgung. Die Unsicherheit im ganzen Land, groß, berichten Ortsansässige.
Letzte Nacht gab es wohl einen Alert, dass um Mitternacht wieder ein Erdbeben kommen soll. Das sind dann viele Gerüchte. Also haben letzte Nacht dann unheimlich viele Leute in der Mitte auf der Straße geschlafen oder gesessen, aus Angst, dass wieder ein Erdbeben kommt. Also die Angst ist schon sehr groß.
Nach und nach kommen sie an, Helfer aus aller Welt. Auch aus Russland, Indien, China. Doch zu den Erdbebengebieten vorzudringen, ist mühsam.
Die Straßen zerstört, Telekommunikation funktioniert nicht. Deswegen, es gibt viele Straßensperren von der Regierung, wo man es durch muss. Es ist auch schwierig für viele Hilfsorganisationen in das Land zu kommen, die noch nicht da sind, weil man ein Visum benötigt, um dann dort zu arbeiten.
Die Erdbebenkatastrophe hat eines der ärmsten Länder der Welt getroffen. Ein Land, in dem eine Militärjunta herrscht und das seit Jahrzehnten vor allem dies kennt: Unterdrückung und Krisen.
Und Sie können Spenden für die Menschen in den betroffenen Erdbebengebieten, und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD, Erdbeben Südostasien, auf dem Spendenkonto DE53 200 400 600 200 400 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Im hohen Norden Norwegens gab es heute eine Premiere der besonderen Art. Den ersten Start einer Transportrakete von kontinentaleuropäischem Boden aus. Das deutsche Weltraum-Startup ESA Aerospace schickte erstmals eine seiner Spektrum-Raketen gen Himmel. Der Jungfernflug dauerte 30 Sekunden, bevor er dann abgebrochen wurde und die Rakete kontrolliert ins Meer fiel. Mit den Erfahrungen dieses Starts soll dann bald weitere folgen. Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Jens, mit dir.
US-Präsident Trump hat sich in einem Interview verärgert über Kreml-Chef Putin gezeigt. Dem Sender NBC sagte Trump, er sei wütend und stinksauer gewesen, als Putin die Legitimität des ukrainischen Präsidenten Selenskyj angezweifelt habe. Er habe Russland mit Zöllen gedroht, sollte es nicht zu einem Ende des Blutvergießens in der Ukraine kommen. In den nächsten Tagen will Trump mit Putin telefonieren. Knapp 4 Monate nach der Machtübernahme hat Syriens Übergangspräsident al-Sharaa eine neue Regierung gebildet. Dem Kabinett gehören 22 Minister an, darunter der neue Gesundheitsminister al-Ali. Er hat früher in Deutschland als Arzt gearbeitet und war im Dachverband Syrische Gemeinde Deutschland aktiv. Die autonome kurdische Verwaltung im Nordosten Syriens lehnte die neue Regierung ab. Sie spiegele nicht die Vielfalt des Landes wider. Zwischen Sonnenauf- und Untergang weder essen noch trinken. So begehen gläubige Muslime den Fastenmonat Ramadan. Nun geht diese Zeit zu Ende und das wird rund um die Welt mit dem Zuckerfest gefeiert, einem der höchsten muslimischen Feiertage. Auch im vom Krieg zerstörten Gazastreifen kamen Gläubige deshalb zu Gebeten zusammen. Statt der sonst üblichen Feierlichkeiten wurde hier zudem an getötete Angehörige erinnert. Er begehrte gegen die DDR auf und war der erste Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, der frühere Bürgerrechtler Gerd Poppe. Gestern ist Poppe im Alter von 84 Jahren gestorben. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als mutigen Vorkämpfer für Demokratie und Menschenrechte. Er habe sich vom SED-Regime nie einschüchtern lassen. Poppe prägte später den außenpolitischen Kurs der Grünen, war 8 Jahre Bundestagsabgeordneter. Getrauert wird auch um Schauspieler Richard Chamberlain. Der US-Amerikaner starb an den Folgen eines Schlaganfalls. Weltberühmt wurde er mit dem TV-Vierteiler Die Dornenvögel. Darin spielte er einen Priester, der sich in eine Farmerstochter verliebt. Mit fast 70 Jahren machte er seine Homosexualität öffentlich. Morgen wäre er 91 Jahre alt geworden.
Der Auftrag war eindeutig damals, einen Rundfunk aufzubauen, der nach dem Propagandamissbrauch der Nazis im Dritten Reich politisch wie wirtschaftlich eben unabhängig war von der Politik. Ein hohes Gut, das die Alliierten der jungen Demokratie in Westdeutschland mit auf den Weg gaben. 1950 fiel dann der Startschuss für die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Hier im Ersten läuft dazu morgen Abend die große Jubiläumsdoku 75 Jahre ARD, präsentiert von Susanne Daubner. Hier eine Vorschau von Alex Jakubowski.
Meine Damen und Herren, Sie sind auf dem richtigen Kanal.
Guten Abend allerseits.
Ich begrüße Sie zum Film 75 Jahre fürs Erste. Wir sind dafür da, Debatten abzubilden, aber auch Teil von Debatten zu sein.
Wenn Sie diese Überfall fragen, bitte lassen Sie das.
75 Jahre fürs Erste.
75 Jahre ARD, was ist da nicht alles passiert? Ob wichtige Weltpolitik oder spannender Sport, die ARD hat alles in die heimischen Wohnzimmer gebracht. Dort Stammgast, Tagesschausprecherin Susanne Daubner, die durch den 60-minütigen Film führt. Eine Sendung voller Schmankerl.
Ich weiß nichts und Sie wissen nichts.
Doch.
Werden Sie nicht ungeduldig?
Wir machen jetzt nicht Ping-Pong, sondern ein vernünftiges Interview.
Das war schon Quatsch vor der Wahl und das ist jetzt noch Quetscher.
Mit Frauen hatte die ARD anfangs nur wenig am Hut. Ansagerinnen gab es, aber sonst?
Irene, Sie denken bitte dran, gerade zu sitzen.
Ja, ich werde mir Mühe geben.
Auch beim Sport dauert es, bis Frauen moderieren. Mittlerweile Alltag, früher noch ungewöhnlich.
Heute das Qualifikationstraining. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren.
Der Rückblick auf die Sportschau von früher ist ein Blick in ganz andere Zeiten.
Lieber Gott, wie der da eintritt!
Natürlich legt die ARD Wert auf Kultur. Dieses Gesicht würden Sie möglicherweise heute gar nicht kennen.
Nein, das hat mir nichts ausgemacht! Überhaupt nicht! Und jetzt verschwinden Sie mit Ihrer Scheißkamera!
Das war hier im Studio. Ich bin darüber zur Schauspielerei gekommen.
Der Rückblick auf 75 Jahre ARD, das sind auch jede Menge Sendungen, jede Menge Klassiker, ob Unterhaltung, Spielfilm, Sport oder Politik. Zu gucken gab's und gibt es genug im Jubiläumsjahr.
Morgen Abend im Ersten. Ja, kommen wir zum aktuellen Sport und der beginnt mit Fußball-Bundesliga und einer Mannschaft, die sich gegen ihren heutigen Gegner zuletzt immer schwer tat, die heute aber, Andreas, mal wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben hat.
Ja, und das war auch, würde ich sagen, allerhöchste Eisenbahn, denn wenn der BVB die Saison noch einigermaßen retten will, dann muss jetzt schon mal eine passable Serie her. Vielleicht war das 3:1 gegen Mainz heute ja der Startschuss dafür. Die Entdeckung des Tages auf jeden Fall war Nico Schlotterbeck, der ja zuletzt schon in der Nationalmannschaft groß aufgezogen hat und heute als neuer Dortmunder Eckenspezialist glänzte.
So ein richtig strahlendes Lachen in Dortmund, fast schon ein wenig vergessen als Gefühlsregung am Ende eines Fußballspiels. Nach dem Duell mit Mainz ist es aber umso befreiter.
Ja, ist natürlich sehr schön, vor allem weil es einfach extrem wichtig war gegen Konkurrenten, der vor uns ist. Und ja, es war sehr, sehr wichtig und darüber sind wir sehr froh.
Die erste Hälfte der Partie aber ruft auf den Rängen lange eher solche Regungen hervor. Nach 38 Minuten jedoch gelingt Borussia Dortmund diese Kombination. Bayer mit der Fußspitze zu Adeyemi, zurück zu Maximilian Bayer. 1:0 für die krisengeplagte Borussia. Welch eine Erlösung und dabei noch echt schick anzusehen. Nur 180 Sekunden später was ganz Neues beim BVB. Nico Schlotterbeck als Eckenschütze. Klappt perfekt. Emre Can mit dem 2:0. Dortmunds Kapitän als Nutznießer der genau zu ihm gezirkelten Hereingabe durch jenen Spieler, der normalerweise selbst in der Mitte bei Standards auf Kopfballmöglichkeiten lauert. Nach der Pause Mainz deutlich konsequenter, doch trotz dicker Chance im Dreierpack kommt nichts Zählbares dabei heraus. Extra Lob für Keeper Kobel durch Nico Schlotterbeck. Der darf sich nach 72 Minuten erneut als Eckenschütze versuchen. Und wieder kommt dabei ein Treffer heraus. Maximilian Bayer mit dem 3:0. Dessen erster Dankesweg direkt zu Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger scheint seine neue Berufung gefunden zu haben.
Der Trainer hat gesagt, er möchte gern, dass ich die Ecken schieße. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und im Training kam sie sehr gut. Heute kam sie auch relativ gut, sodass wir 2 Tore machen konnten. Das war heute einfach entscheidend.
Mainz gelingt zwar eine Viertelstunde vor Schluss durch Paul Nebel noch der Treffer zum 3:1, doch dieses Tor ändert nichts am kollektiven Lachen in Dortmund. Einziger Wermutstropfen, Nico Schlotterbeck kassiert nach diesem Foul noch seine 5. gelbe Karte, ist deswegen im nächsten Spiel gesperrt. Dortmund muss also einen Weg finden, auch ohne seine Ecken erfolgreich zu sein.
Das war ja schon ein beeindruckender Zwischenspurt, den die Freiburger da zuletzt hingelegt haben. 7 Spiele nicht verloren, der Lohn Rang 6 internationaler Startplatz. Der allerdings ist seit heute schon wieder passé nach dem 1:2 des SC gegen Union. Die Berliner, die einmal mehr den Favoritenschreck gegeben haben, nach dem Remis gegen die Bayern und dem Sieg in Frankfurt zuletzt, das nächste ganz dicke Ausrufezeichen der endlich aufgewachten Hauptstädter.
Diese Auswärtsfahrt hat sich für die Berliner gelohnt. Schon wieder drehen sie ein Spiel, schon wieder gegen ein Team, das in der Tabelle deutlich weiter oben steht.
Weltklasse. Wir hatten heute wirklich einen tollen Matchplan, haben sehr diszipliniert gespielt, haben an unsere guten Leistungen von den vorigen Spielen angeknüpft. Und ja, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft.
Dabei ist es in der 29. Minute zunächst der SC Freiburg, der jubelt. Vincenzo Grifo legt in seinem 300. Pflichtspiel für den SC auf. Und Lukas Höhler muss nur noch einschieben. Aber die Antwort der Berliner kommt prompt. Nur 100 Sekunden später können die Freiburger den Ball nicht richtig klären und Rani Khedira zieht einfach mal ab. mit 115 Stundenkilometern zum Ausgleich und zum Halbzeitstand. Das Gästeteam kommt aufmerksam aus der Pause zurück und erzielt in der 48. Minute den Führungstreffer. Andrej Ilić köpft ein und wird von Freiburg dabei kaum gestört.
Es ist nie schön zu verlieren, vor allem nach so einer Serie, hier zu Hause auch nicht, weil auch einfach die Gegentore heute zu einfach waren und Union eigentlich nicht viel machen musste, um hier zu gewinnen. Deswegen tut es schon extrem weh.
Freiburg hat insgesamt deutlich mehr Ballbesitz, kommt aber nur selten so nah ans Berliner Tor. Gegen kompakt verteidigende Unioner finden die Freiburger keine Lücken. Baumgarts Team hingegen hat mit dem Sieg in Freiburg wieder ein Spiel gedreht.
Ich würde gerne einen Sieg auch einfahren ohne Rückstand, aber am Ende muss man sagen, spricht eher dafür, dass die Jungs sich nicht mehr so schnell, wie soll ich sagen, unterkriegen lassen, sondern einfach weitermachen, versuchen an dem Plan dran zu bleiben, mutig zu bleiben, und das haben sie gemacht.
Keine schlechte Eigenschaft, um das Saisonziel Klassenerhalt in den verbleibenden 7 Spielen zu erreichen.
Der Club brauche einen neuen Impuls, um die Saisonziele noch zu erreichen. Das war die ziemlich dürre Begründung von Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer für die Trennung von Marco Rose. Der Trainer wurde heute, einen Tag nach dem 0:1 in Gladbach, mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Club reagierte damit auf lediglich 2 Siege aus den letzten 11 Ligaspielen und dem Abrutschen auf Rang 6 in der Tabelle. Der ehemalige Co-Trainer der Leipziger, nämlich Scheut Löw, übernimmt den Cheftrainerposten erst einmal bis zum Saisonende. Und wir schauen mal auf die Tabelle nach dem 27. Spieltag. Die Bayern weiterhin ganz oben, 6 Punkte vor Leverkusen. Mainz jetzt auf Rang 4 und Freiburg auf 7 abgerutscht. Dortmund schon mal auf Rang 10 geklettert. Union Berlin ist 13. 8 Punkte jetzt vorm Relegationsrang. Dem belingt Heidenheim vor Bochum und Schlusslicht Kiel. Andreas Wellinger hat heute beim letzten Weltcup der Skispringer in Planica mit Rang 3 nochmal für ein richtig gutes Ergebnis gesorgt. Im Mittelpunkt aber stand zweifellos der neue spektakuläre Weltrekord im Skifliegen des Slowenen Domen Prijuc.
Anlauf, Absprung und ab in die Geschichtsbücher.
Ja! Weltrekord! 254,5 Meter!
Wahnsinn!
Domen Prijuc!
Lecco mio. 254,5 Meter. Slowenische Festspiele in Planica. Weltrekord für Domen Prijuc. Und der Sieg für Landsmann Ante Lanišek. Aber auch Deutschlands Skiadler beenden die Saison gut gelaunt. Andreas Wellinger wird Dritter. Teamkollege Pius Paschke, der als bester Deutscher der Gesamtwertung Fünfter wird, schafft im letzten Flug persönliche Bestweite. 237 Meter.
Alles in allem war es ein richtig cooler Abschluss. War Wahnsinnssaison. Klar, der Januar, Februar war extrem hart, aber wir haben immer weiter getan, immer weiter gekämpft. Und es ist schön, wenn es dann auszahlt, so wie jetzt die letzten Wochen noch waren, kommen wir mit einem guten Gefühl dann in den Sommer starten.
Emotional der Tag für den 6-maligen Weltmeister Markus Eisenbichler, der seine Karriere in Planica beendet.
Und wie die neue Woche mit dem Wetter startet, das war's jetzt, Stefan Laps.
Ja, Ingo, wir starten zunächst einmal noch mit ziemlich vielen Wolken, aber die Sonne setzt sich im Laufe der Woche immer häufiger durch. Gerade eben haben wir es im Sport gesehen, Schnee, und da gucken wir mal gerade drauf, auf die Zugspitze, größter Berg in Deutschland, und da lagen heute Morgen etwa 1,35 Meter. Das ist viel zu wenig, denn im langjährigen Mittel müssten jetzt eigentlich etwa 3,65 Meter dort oben zu finden sein. Hier noch ein paar Jahre aufgeführt, in denen noch weniger Schnee lag an einem 31. März, den wir ja morgen haben. Also wir haben Schneearmut in den Alpen. Das wird problematisch. Vor allen Dingen, es wird jetzt immer weniger Schmelzwasser in die Flüsse gegeben. Und wir haben ohnehin momentan schon eine sehr trockene Ausgangssituation. Gucken wir uns die heutige Nacht an. Zumindest ein bisschen Schnee kommt in den Alpen dazu. Nämlich eine Front, die legt sich an die Alpen, bringt hier oberhalb von etwa 800 bis 1000 Meter Schnee. Ansonsten im Osten und in der Mitte noch viele Wolken mit einzelnen Schauern. Aber von Norden her, da setzt sich morgen im Laufe des Tages schon immer öfter die Sonne durch. Die Temperaturen gehen heute Nacht bei uns zurück auf Werte zwischen 6 und 0 Grad. Am kältesten wird es an den Alpen. Morgen tagsüber liegen die Höchstwerte dann bei 6 Grad am Alpenrand und bei bis zu 15 Grad am Niederrhein. Die weiteren Aussichten. Da kommt der Dienstag, da haben wir es noch mit einem Tief im Süden Deutschlands zu tun. Dort sind die Wolken noch ziemlich zahlreich. Es regnet ein bisschen, ansonsten für den großen Rest schon Hochdruckeinfluss. Und am Mittwoch dann Sonne für die allermeisten und bis zu 20 Grad Frühlingswärme.
Das war schon sommerlich, aber vielen Dank, Stefan, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen zum Ende des Wochenendes. Hier im Ersten folgt jetzt Titelthesen Temperamente.
Mit einem ausführlichen Rückblick auf die Leipziger Buchmesse.
Morgen begrüßt Sie Julian Iharika Sendern an dieser Stelle.
Schönen Abend.
Schönen Restabend.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.